Seit gestern stehen ja die Mitglieder der Reichsbürgergruppe Reuß vor Gericht und gestern ist auch der brandenburgische Verfassungsschutzbericht erschienen. Darin ist zu lesen, dass es in Brandenburg so viele sogenannte Reichsbürger gibt wie noch nie und der Verfassungsschutz hat auch noch nie so viele Menschen zur rechtsextremen Szene gezählt. Nur leicht mehr gibt es im linksextremistischen Bereich. Das ist vielleicht auf den ersten Blick überraschend, weil man ja noch den Anschlag auf den Strommast bei Grünheide in Erinnerung hat, der einen Stromausfall nicht nur bei Tesla, sondern in der gesamten Region nach sich gezogen hat. Ich kann auf all das blicken mit Jörg Müller, dem Chef des brandenburgischen Verfassungsschutzes. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Naht.
Der Anschlag fällt ja nicht in den Berichtszeitraum, aber ist einem eben noch so präsent. Die linksextremistische Vulkangruppe hat sich dazu bekannt. Heißt das, im nächsten Verfassungsschutzbericht wird der Linksextremismus wieder eine größere Rolle spielen?
Das würde ich jetzt nicht sofort so sagen, zumindest nicht zahlenmäßig, weil wenn es zu einer Identifizierung der Täter kommen wird, können wir davon ausgehen, dass es nur wenige Täter waren. Das ist ja die Entwicklung im Linksextremismus seit längerer Zeit. Kleine Gruppen mit einer hohen Gewaltbereitschaft, das heißt, die Zahlen würden nicht so sehr stark ansteigen. Im Übrigen hatten wir 2021 ja schon einen Anschlag der sogenannten Vulkangruppen auf das Tesla-Gelände, hatte damals Einklang in unserem Verfassungsschutzbericht gefunden, aber ich bin mir sicher, im nächsten Verfassungsschutzbericht wird dieser, denke ich, einzigartige Anschlag auf eine Infrastruktur Erwähnung finden.
Für 2023 gab es jetzt einen Höchststand bei den sogenannten Reichsbürgern. Was bedeutet das denn für Brandenburg? Wie gefährlich sind die?
Das ist ein deutlicher Anstieg von 650 auf 1000, den wir da beschrieben haben. Wir haben das schon geahnt im letzten Jahr und haben da gesagt, da gibt es ein großes Dunkelfeld, was wir aufhellen müssen. Reichsbürger sind in diesen Krisenzeiten deutlich aktiver geworden. Sie schreiben Kommunen an, sie rufen in Schulen an, sie rufen in Finanzämtern an, sie treten bei Veranstaltungen auf. Und sie werden auch immer aggressiver, weil sie ja grundsätzlich unsere Demokratie und unser Staatssystem ablehnen. Das ist eine große Gefahr, wenn jemand das System, in dem er lebt, aus grundsätzlichen Erwägungen, welche Verschwörungstheorie auch immer dahinter steht, ablehnt und dann auch bereit ist, sein eigenes erklärtes Reichsgebiet im Zweifel zu verteidigen oder sogar, wie jetzt bei der Gruppe, die vor Gericht steht, möglicherweise in einen aktiven Angriff überzugehen. Das ist eine große Gefahr. Und wir müssen immer an die Kinder von Reichsbürgern denken, die der Bildung entzogen werden, die dem Pluralismus und der freien Demokratie entzogen werden. Das gehört auch zum Reichsbürgerkonzept dazu.
Und was sind die konkreten Gefahren in Brandenburg?
Die konkreten Gefahren in Brandenburg sind jetzt nicht wie die Gruppe Reuß, dass wir jetzt unmittelbar mit einem Anschlag rechnen müssten. Das hätten wir sonst auch beschrieben. Aber wir sehen Ansiedlungsprojekte vom beispielsweise Königreich Deutschland oder anderen Bewegungen wie die Anastasia-Bewegung, wo sich Menschen zurückziehen in eigene Räume, dort eigene Rechtsgebiete erklären, unser Rechtssystem, was ja fein austariert ist, ablehnen und dann eben auch die Kinder beispielsweise nicht in Schulen lassen, nicht in ärztliche Versorgung lassen. Da gibt es ganz schlimme Fälle, die einen wirklich besorgt machen und das ist eine große Gefahr. Und eine Sache muss man immer ansprechen, Reichsbürger haben eine hohe Affinität zu Waffen. Das haben wir auch in dem Fall der Gruppe Reuß gesehen. Da kann es ganz schnell dazu kommen, wenn Polizei mal in so ein Objekt rein will, dass es dann einen Schusswechsel gibt und das ist sehr gefährlich und kann Menschenleben kosten.
Sie stufen die nicht unter den Rechtsextremisten ein im Verfassungsschutzbericht. Das hat gestern eine Rechtsextremismus-Expertin hier bei uns im Interview kritisiert. Also ist es zumindest nicht darunter subsumiert. Kommen Sie da zu einer anderen Einschätzung oder verorten Sie diese Menschen, wie verorten Sie die politisch?
Ja, das würde den Reichsbürgern und Selbstverwaltern noch nicht gerecht werden. Wir gehen davon aus, dass von dieser Zahl, von diesen 1000, so ungefähr 10% auch starke Verbindungen in den Rechtsextremismus haben. Also der Bindekitt ist sicherlich die Verschwörungserzählung vom großen Austausch oder von einem großen Staat. All diese Dinge verbindet die sicherlich, aber es würde dieser Gruppe, die allerdings sehr heterogen ist, weil den einen Reichsbürger gibt es eben nicht gerecht werden, wenn wir sie einfach in den Rechtsextremismus schieben würden. Die haben andere grundsätzliche Erwägungen und auch andere Ziele, aber Reichsbürger sind ein besonderes Feld und 10% würden wir nur sagen, also 100 in etwa, würden da auch in dem Bereich Rechtsextremismus vielleicht doppelt gezählt werden. Aber da sehen wir das tatsächlich anders dann als Ihre Expertin, die Sie befragt haben, weil Reichsbürger aus verschiedensten Gründen sich zurückziehen und eigene Gebiete erklären. Das hat nicht immer was mit Rechtsextremismus zu tun.
Bei den Rechtsextremisten gab es auch einen starken Anstieg, der, wenn ich das richtig gelesen habe, in Ihrem Bericht vor allem auf die Parteieintritte in die AfD und die Junge Alternative zurückzuführen ist. Zählen Sie diese Menschen dann automatisch als Rechtsextremisten?
Wir zählen bei der AfD nicht alle Mitglieder als Rechtsextremisten, ungefähr 40-50%. Deshalb ist der Anstieg dort auf eben 1050 Mitglieder. Und bei der Jungen Alternative, die wir als erwiesen rechtsextremistisch eingestuft haben, zählen wir alle uns bekannten 120 Mitglieder als erwiesen Rechtsextremisten. Bei der AfD hängt das eben mit dieser niedrigeren Stufe das Verdachtsfeld zusammen, wobei ich immer betonen will, wir haben trotzdem beschrieben, warum diese Partei eine rechtsextremistische Partei ist. Und wir behaupten das nicht einfach nur, wie Herr Bernd das immer sagt, sondern wir müssen das belegen, beispielsweise in dem aktuellen Gerichtsverfahren vor Gericht mit 10 Leitsordnern an Belegsammlung. Also das ist nicht nur eine Behauptung, die ich in meinem stillen Kämmerlein getroffen habe.
Und erhärtet sich denn dieser Verdacht? Also wie viel fehlt da noch bis zu der gesicherten Feststellung, dass das eine rechtsextreme Partei ist?
Das ist ein ganz schmaler Grat, auf dem man da wandert. Mir ist immer wichtig zu sagen, das ist eine rechtsextremistische Partei. Wir sammeln ständig über die gesamte Zeit der Beobachtung mit allen uns zur Verfügung rechtlichen Mitteln. Aber was wir eben sehen, ist, dass die AfD ein ganz klares Konzept der Ausgrenzung und Abschottung verfolgt und eben als Ziel ein homogenes ethnisches Staatsvolk hat. Und da ist die Schwelle zur erwiesenen extremistischen Bestrebung nur eine juristische, aber eine kleine, und die kann auch überschritten werden. Für uns ist wichtig, dass wir den Menschen in unserem Land erklären, dass wer die AfD in Betracht zieht zu wählen, dass er sie auf jeden Fall eine rechtsextremistische Partei wählt.
Sie und Ihre Behörde werden ja von der AfD wiederum stark kritisiert. Hans-Christoph Berndt, der AfD-Fraktionsvorsitzende im Brandenburger Landtag, hat Ihre Behörde Neo-Stasi genannt. Und der AfD-Landesvorsitzende René Springer wirft Ihnen vor, korrupt und weisungsgebunden zu sein. Der Verfassungsschutz sagt, er sei zu einem Regierungsschutz verkommen. Also sprich, Sie bekämpfen, sagen die Regierung, für die Regierung, die Opposition. Wie reagieren Sie auf solche Vorwürfe?
Also, dass das Rechtsextremisten jetzt tun, wenn wir beschreiben, warum sie rechtsextremistisch, ist klar, der Vergleich mit der Stasi, der ist geschichtsrevisionistisch und hinkt natürlich. Wer noch, so wie ich, ein bisschen Diktaturerfahrung aus der DDR hat, weiß, dass wir mit der Staatssicherheit in keiner Weise vergleichbar sind. Ich meine, zum Ende ihrer Zeit hatten die 190.000 informelle Mitarbeiter. Wir haben derzeit 140 Mitarbeiter. Und ich glaube auch, die Staatssicherheit ist nicht so oft verklagt worden wie wir und wird von einem unabhängigen Gericht überprüft. Also, dass wir aber Zielfläche sind, weil wir eben beschreiben, was das für eine Partei ist, die auf Abschottung setzt und auf Ausgrenzung setzt, dass wir dann zur Zielfläche werden, ist für mich vollkommen klar. Aber das ist auch klar, dass ein Rechtsextremist wie Christoph Berndt, der sich mit ganz vielen anderen irren Rechtsextremisten wie Jürgen Elsässer von Kompakt umgibt, dann versucht, uns in eine Ecke zu schieben und einen Diktaturvergleich wählt. Das gehört wahrscheinlich zum Konzept dazu, diese Opfererzählung, die Herr Berndt ja auch für sich immer in Anspruch nimmt.
Aber dass sie weisungsgebunden sind, das stimmt doch, oder?
Ich bin in der Einstufung nicht weisungsgebunden. Ich habe ein Gesetz, was mich bindet, und ich werde vor Gesetz überprüft. Es ist nicht so, dass ein Innenminister in mein Büro kommt und sagt, du musst die jetzt einstufen. Denn ich muss als Verfassungsschutzchef die Einstufung selbst vornehmen und muss dann vor Gericht auch damit bestehen. Das haben wir ja auch in zwei Fällen schon getan, vor dem Verfassungsgericht in Brandenburg. Und wir sind derzeit noch vor Gericht. Das verschweigt Herr Berndt immer. Und ja, ich bin ein politischer Beamter. Das heißt aber auch, ich kann für meine Sache selbst eintreten und kann dann eben auch die Sachen durchsetzen, die ich eben nicht nur behaupte, sondern vor Gericht belegen muss. Insofern ist das mit der Weisungsbefugnis sehr kurz gegriffen. Das gilt im Übrigen ja für viele Beamten, dass die weisungsbefugt sind und sich trotzdem immer als erstes an ihr Gesetz halten müssten.
Jörg Müller sagt das und der ist der Chef des Verfassungsschutzes in Brandenburg. Vielen Dank für das Gespräch heute Morgen, Herr Müller.
Ich danke Ihnen, Frau Naaten. Guten Tag.
Ihnen auch.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.